Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Chefredakteurin der Taz, der Tageszeitung, Ulrike Winkelmann. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Wir sortieren die Themen dieses Tages zusammen, wünschen einen schönen guten Tag in die Republik und ich verrate Ihnen mal etwas und ich verrate es auch meinem heutigen Gast. Es gibt nämlich zwei Zeitungen, Frau Winkelmann, die kriegen immer meine allererste Aufmerksamkeit, wenn ich in die Redaktion morgens komme. Und die eine ist die Taz.
Das freut mich sehr.
Ja, fragen Sie sich jetzt, welche ist die zweite?
Natürlich.
Es ist die Bild-Zeitung, ich muss zugeben. Und der Reflex bei Ihnen beiden ist damit begründet, dass Sie sich meistens Mühe geben, ich gebe zu, auf unterschiedliche Art, Bild und Taz, mit dem Titel schon was auszulösen.
Ja, ich muss sagen, für mich ist diese Nähe kein Kompliment. Ich kann es aber aus Sicht des Lesers verstehen.
Okay. Ja, und ich sage auch, damit jetzt keiner traurig ist hier in der Presserepublik, ich lese sie natürlich alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten, damit ich weiß, was die Republik denkt. Heute machen sich viele Gedanken über einen zweiten Jahrestag, 2 Jahre Corona in Deutschland, was das mit uns allen gemacht hat. Darüber sprechen wir zuallererst. Ganz genau vor 2 Jahren gab es eine Meldung, die damals noch eher klein war. Die erste Corona-Infektion in Deutschland wurde da vermeldet. Ein Mitarbeiter eines Autozulieferkonzerns. Die Infektionskette war recht einfach nachzuvollziehen. Die Maßnahmen schnell und konsequent. Kleine Gegenblende, heute neuer Rekord, erstmals über 200.000 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland. Die Gesundheitsämter haben de facto aufgegeben, da noch irgendwas nachvollziehen zu wollen, geschweige denn jemanden zu warnen. Tja, wenn man das so erzählt, Ulrike Winkelmann von der Taz, ist das natürlich arg zugespitzt. Aber ist das nicht dennoch die traurige Erkenntnis nach 2 Jahren Pandemie und Pandemiepolitik, dieses Gefühl des Vergeblichen?
Ja, ich glaube, die Pandemie hat die Überforderungen an wirklich allen Seiten jetzt ausreichend deutlich gemacht. Die Überforderung der Behörden, die Überforderung der Politik, auch des Journalismus in Teilen natürlich, die Überforderung von uns allen als Privatpersonen, damit klarzukommen, was uns die Mutanten des Virus in allzu schneller Folge auch zumuten. Und meine Bilanz der letzten 2 Jahre fällt auch also recht ernüchtert aus, aber ich kenne jetzt auch aktuell niemanden, der findet, dass wir die letzten 2 Jahre alle super gemeistert hätten.
Ja, ich finde, das ist natürlich auch schwierig herauszuarbeiten. Was ist Pandemie? Was ist eigentlich der Natur nach, bezogen auf so eine Pandemie, unberechenbar? Und was ist einfach schlechte Politik? Was ist schlechtes Management? Das Pendel ist leider, ich würde sagen, immer weiter in Richtung schlechte Politik ausgeschlagen. Oder ist das auch begründet durch die gewachsene Ungeduld, die wir alle haben?
Ich glaube, es bedingt einander. Also der Blick ins europäische Umland oder auch in vergleichbare Länder lehrt uns ja, dass es nirgends wirklich gut läuft. Also man kann nicht sagen, dass anders als noch zu Beginn, wo manche Länder die Pandemie einfach besser zu meistern schienen als wir, dass es da durchgehend ein Vorbild gäbe. Und natürlich hat die deutsche Politik an bestimmten Stellen mehr versagt als andere. Also namentlich muss man sagen, im Wahlkampf und im Vorlauf der Regierungsbildung ist ein Vakuum entstanden, das Folgen hat, die uns jetzt furchtbar auf die Füße fallen. Also selbstverständlich war es so, dass im Wahlkampf die Großkoalitionäre keine Entscheidung mehr treffen wollten und konnten, die irgendwie unliebsam gewesen wären. Und natürlich ist es so, dass bis zur Regierungsbildung hin die CDU, also namentlich Gesundheitsminister Jens Spahn, sich schon weitgehend aus dem Geschäft zurückgezogen hat und dachte, alles, was jetzt passiert, das wird dann schön meinem Nachfolger auf die Füße fallen. Und mit den Folgen haben wir jetzt auch zu leben.
Ja, aber das Gute ist ja, wir haben eine neue Regierung, die mit vollem Elan und Tatkraft an diese Aufgabe jetzt rangeht.
Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja.
Also es ist nicht alles super gelaufen, aber
ich hatte gerade versucht, so eine leicht ironische Unternote reinzulegen. Denn das ist ja, gut, das ist ja auch im Auge des Betrachters, aber erstmal gerne Ihre Wahrnehmung. Sie sagen, okay, die sind gut dabei?
Also die Tatkraft möchte ich niemandem absprechen. Die Frage ist, in welche Richtung das dann losgeht, nicht wahr? Es mag sein, dass da manches auch zu großmäulig verkündet wurde. Es mag sein, dass da Leute dachten, cool bleiben zu können, wo Coolness nicht mehr angebracht war. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass nach Regierungsbildung dann in der Tat wieder was passiert ist, dass aber gleichwohl jetzt solche Aktionen wie die Verkürzung der Anerkennung der Genesenenzeit von 6 auf 3 Monate, dass das natürlich hätte besser kommuniziert werden müssen. Und da lässt sich jetzt die Liste natürlich verlängern.
Und somit bleiben wir natürlich so bei Grundproblemen. Also ich glaube, dieses Stichwort besser kommunizieren begleitet uns jetzt auch seit 2 Jahren. Wenn wir mal schauen auf die Frage, wie das unsere Gesellschaft verändert hat, das ist natürlich eine sehr große Frage. Aber wir können es ja mal vielleicht ein bisschen kleiner versuchen. Bei dem Verhältnis auch Staat und Bürger und Bürgerinnen. Da habe ich einerseits so das positive Gefühl, dass das, was man ja im Ursprung des Wortes der Republik, der Res Publica, also die gemeinsame Sache nennt, dass da viel gewachsen ist und dass gleichzeitig aber auch ja etwas gewachsen ist. Und da wundere ich mich manchmal, dass gerade die politische Linke, die ja auch in der Taz so ein bisschen zu Hause ist, würde ich sagen, dass die das einfach den Kubikis und den Poscharts überlassen hat, nämlich dieses sehr paternalistische Staatsverständnis, das auch mit einhergegangen ist, also die fast schon bedingungslose Anerkennung der Sicherheit vor der Freiheit, dass das auch eine Begleiterscheinung ist.
Ja, ist das denn so, die bedingungslose Anerkennung der Sicherheit vor der Freiheit? Also die Frage ist ja, wessen Freiheit zu welchem Zeitpunkt auch zu verteidigen ist. Und die politische Linke, die sich zum Beispiel ja auch recht früh um so eine Zero-Covid- oder No-Covid-Strategie herum geschart hat, tut das ja nicht aus bedingungsloser Liebe zum Staat, sondern in der auch wissenschaftlich gestützten Vermutung, dass eine No-Covid- oder so wenig Covid wie möglich Strategie dann schneller wieder Freiheit für mehr Leute möglich macht. Also hier ist ja schon der Freiheitsbegriff, der strittig ist. Also ein Kubicki würde immer sagen, Freiheit ist das, was ich jetzt im Augenblick gerne möchte. Aber erkennbar argumentiert er ja nicht über den morgigen Tag hinaus. Und ich glaube, das ist auch nicht in seinen eigenen Reihen, sprich denen der FDP, dauerhaft haltbar ist, was er behauptet.
Aber auch in der Erwartungshaltung, was sozusagen Politik alles leisten kann und leisten muss und was auch ein Stück weit Eigenverantwortung ist und in dem Sinne ja auch wirklich eine grundliberale Idee, dass man auch erstmal selbst etwas tun muss und nicht immer erwarten kann, dass es geregelt wird. Ich finde, das ist auch so ein Aspekt dabei.
Ja, in der Tat ist es so, dass wir bei der Frage zum Beispiel, warum gibt es noch so viele Ungeimpfte, darauf zurückgeworfen sind zu beurteilen, wer kann eigentlich wirklich für sich einstehen und wer braucht Hilfe, Unterstützung oder eben auch Verpflichtung. Und wir wissen ja immer noch nicht, wer diese ungefähr 11 Millionen ungeimpften Erwachsenen sind und was sie dazu treibt, die Impfung zu verweigern oder nicht wahrzunehmen. Klar ist das dann ein guter Teil, schlicht eigenverantwortlichen Sinne meint zu handeln, ich brauche das nicht, ich will das nicht und ich lasse das jetzt. Und den Leuten ist dann eben der gesellschaftliche Aspekt oder der solidarische Aspekt egal. Klar ist aber auch, dass ein Gutteil von Menschen drunter ist, die medial und gesundheitlich nicht aufgeklärt genug sind, um zu begreifen, wie wichtig die Impfung auch für sie ganz persönlich und ihre Familie ist. Und ich glaube, dass die tatsächlich auch eine staatliche Ansprache brauchen, die über das hinausgeht, was unser Gesundheitssystem bisher so generell zu leisten imstande war.
Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Wollen wir es einfach mal wagen? Es gibt ja so erste Länder, die jetzt schon wieder mit Freedom Day oder zumindest mit Lockerungen arbeiten. Würden Sie es wagen zu sagen, wann wir die Pandemie nicht mehr als Thema haben?
Also noch bis ungefähr letzte Woche dachte ich, okay, wenn Omikron durch ist, dann kann es sein, dass die Pandemie nur noch das zweitwichtigste Thema ist. Also mal eben einen möglichen Krieg in der Ukraine beiseite gestellt. Seitdem hat aber ein sehr guter und informierter Kollege von mir in der Redaktionskonferenz der Taz gesagt, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass im Frühjahr alles vorbei ist. Also die nächste Mutante hat sich ja bereits auf den Weg gemacht. Seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Also ich möchte Christian Drosten gerne glauben, der sagt, wahrscheinlich ist das Thema Ende dieses Jahres nicht mehr das Größte. Aber wissen tun wir es alle nicht viel.
Heute vor 77 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit von Soldaten der Roten Armee. Also der Ort, an dem mehr als 1 Million Jüdinnen und Juden umgebracht wurden. Der 27. Januar, dieser Tag, ist Gedenktag an den Holocaust. Der Bundestag hat heute Vormittag erinnert mit einer Gedenkstunde. Inge Auerbacher hat dort gesprochen, Überlebende des Ghettos Theresienstadt. Und dabei auch unter anderem die aktuelle Herausforderung klar benannt.
Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich. Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden. Wir waren eine Ja.
Inge Auerbacher, Holocaust-Überlebende, Jahrgang 1934 im Deutschen Bundestag heute Vormittag. Ulrike Winkelmann von der Taz ist mein Gast. Ja, dieser Krebs, der da angesprochen ist, dieses Bild, so schnell wie möglich beenden, da gab es den Applaus, aber das ist doch auch die traurige Erkenntnis. Er streut und streut immer weiter.
Ja, das scheint so zu sein. Wobei ich es interessant finde, wie unterschiedlich die Studien, die Langzeitstudien, die ja in mehreren Universitäten laufen, auch herauskommen bei dem Versuch, Antisemitismus zu messen. Die letzten Ergebnisse waren wieder erschütternd. Also, dass das ein wirklich großer Anteil der Bevölkerung antisemitischen Thesen zustimmt. Gleichzeitig kam gestern auch ein Ergebnis, zwei Studien raus, die sagten, dass das Interesse an der Bekämpfung von Antisemitismus und das Interesse überhaupt am Nationalsozialismus unter gerade jungen Leuten wieder gewachsen sei. Dass also quasi der Nachwuchs sich sogar mehr interessiere als die eigene Elterngeneration. Das wurde damit begründet, dass jüngere Leute, also speziell solche, die jetzt in der sogenannten Woken-Bewegung auch sich verorten, mit dem Schwerpunkt auf Kampf gegen Diskriminierung, dort wieder aufmerksamer hingucken. Das gibt Hoffnung, finde ich.
Sie stellen Inge Auerbacher, die wir gerade gehört haben, in der heutigen Taz in der Ausgabe auch vor. Sie greifen aber auch einen anderen Aspekt auf, nämlich wie das Gedenken weitergeht. Ich habe gerade ja auch bewusst nochmal den Jahrgang genannt, 1934, da ist Inge Auerbacher geboren. Wir wissen, wir ahnen, wir sehen es, dass natürlich immer mehr der Generation, die das noch selbst direkt erlebt haben, bald nicht mehr da sein würden. Wie kann man das in die nächste Generation tragen?
Ja, das scheint mir wirklich auch eine Generationenaufgabe in dem Sinne zu sein, dass da die ganze Gesellschaft mit für verantwortlich ist. Dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben, das war schon Stoff meines Studiums Mitte der 90er Jahre. Und es ist immer wieder rührend, finde ich, zu sehen, wie lange die Leute durchhalten, in ihrem Versuch auch aufzuklären. Also diese uralten Menschen, die auch wirklich noch durch die Schulklassen ziehen. Und das ist mit Sicherheit durch nichts wirklich zu ersetzen. Aber mit ebenso großer Sicherheit sind die Bildungsinstitutionen, und das geht ja weit über die Schulen hinaus, umso mehr gefragt, das zu kompensieren, was an Zeugenschaft entfällt. Und da sind die Tagesausflüge in die Konzentrationslager sicherlich nicht das einzige Mittel, aber ich glaube, dass die Konfrontation mit den Spuren, die wir haben, des Holocaust mit an erster Stelle stehen muss. Und das sollte, glaube ich, intensiv und konzertierter stattfinden. Meine Tochter ist jetzt in der 10. Klasse und hat meiner Ansicht nach bisher zu wenig zum Thema zum Beispiel gelernt. Ich sehe, dass die Literatur, die gelesen wird, ich sehe, dass der Stoff im Geschichtsunterricht damit weniger zu tun hat, als das bei mir vor 35 Jahren der Fall war. Und ich glaube, da muss nachgelegt werden.
Ich meine, das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass es weiter zurückliegt. Es ist aber natürlich auch eine Frage der Veränderung der deutschen Gesellschaft. Ofer Weidmann, kluger deutsch-jüdischer Kopf, hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur darüber nachgedacht, im politischen Feuilleton, und eben auch genau das angesprochen, dass es für einen wachsenden Teil der deutschen Bevölkerung auch keinen biografischen Bezug mehr in dieser direkten Verantwortungslinie gibt. Also da waren Groß- und Urgroßeltern nicht Teil des Täterfolges. Und die Frage ist natürlich, verschiebt das legitimerweise auch die Bedeutung?
Ja, tut es sicherlich. Also bei einem wachsenden Anteil von Migranten, Migrantinnen, Postmigrantinnen und anders nicht Zugehörigen zum Tätervolk kann das nur so sein. Und andere Standpunkte zum Thema haben da tatsächlich ihre Berechtigung. Und trotzdem enthebt uns das ja nicht der Aufgabe als Gesamtgesellschaft, das Gedächtnis zu pflegen. Also es vergrößert nur die Aufgabe. Also ich möchte erleben, dass wirklich alle Schulklassen zum Beispiel bei einem KZ-Besuch sprachlos gemacht werden. Ich möchte davon ausgehen können, dass den Kindern und jungen Leuten eben Ehrfurcht und Erschütterung auch nahegebracht wird. Und zwar ganz unabhängig davon, wo ihre Eltern oder Großeltern herkommen, weil das ist ja ein Menschheitsverbrechen, von dem wir sprechen, und die Botschaft des Nie wieder muss ja für alle gelten.
Ist das eigentlich so etwas wie deutsche Leitkultur? Also wir alle kennen ja diese Debatten und die Idee, wo sie herkommt, der Leitkultur eher so aus konservativen Kreisen. Und das wird ja eigentlich immer gerne so aus der liberalen und linksliberalen Mitte der Gesellschaft abgelehnt. Und gleichzeitig denke ich aber, genau das ist doch das, was man zum Beispiel auch damit bezeichnet, dass so etwas unabhängig von der historischen Distanz, unabhängig auch von biografischen Bezügen, dass das etwas ist, was konstituierend ist für dieses Land, dass die Erinnerung an den Holocaust wach bleibt.
Ja, es ist konstituierend für das Selbstverständnis der Bundesrepublik, die allerdings sehr lange Zeit eine Westrepublik war. Und wir wissen, dass in der DDR das Gedenken anders gepflegt wurde. Wobei ich da eine Zusammenführung in den letzten 30 Jahren schon auch in Teilen gesehen habe. Den Begriff Leitkultur würde ich mir da trotzdem nicht zu eigen machen wollen, weil er einfach von den falschen Leuten aus den falschen Gründen in die Welt gesetzt und gepflegt worden ist. Ich glaube, man kann sagen, dass das NS-Gedenken ein unglaublich wichtiger Bestandteil, vielleicht der zentrale Bestandteil des westrepublikanischen, bundesrepublikanischen Verständnisses war und ist und dass es auch nichts Schlechtes ist und dass das eine Gedenkkultur auch tatsächlich einen leitenden Charakter haben kann. Ja, soweit würde ich gehen.
Mhm. Wobei wir ja immer wieder heftige Debatten auch hatten. Wir hatten die große Debatte, den großen Streit in den 80er Jahren, den Historikerstreit, um diese Frage, war das eigentlich etwas Singuläres? Oder darf man den Holocaust, die Judenvernichtung vergleichen mit anderen Menschheitsverbrechen? Damals war das ja eher eine konservative Position aus dem Historikerkreis, Nolte dergleichen, die genau diese Vergleichsebene aufgemacht haben. Und wir haben ja im Prinzip, ich würde jetzt nicht sagen eine Neuauflage der Debatte, aber auch eine Wiederkehr der Debatte, heute in gewisser Weise unter anderen Vorzeichen, inwieweit die ganze Dekolonisierungsbewegung, die Kolonialisierungsdebatte da auch nochmal die Gewichte verschiebt und letztendlich, das ist ja der Vorwurf einiger, auch zu einer Relativierung führen könnte des Holocausts.
Das ist wahr, nämlich dann, wenn der Vergleich mit dem Holocaust bemüht wird, um den Holocaust kleiner zu machen und um das Anerkennen anderer großer Verbrechen aufzuwerten. Ich glaube, dass die Debatte wirklich, wirklich schwierig ist, weil man dann immer anfängt, Leuten auch Ziele zu unterstellen, die sie möglicherweise aber wirklich nicht verfolgen. Trotzdem ist es so, dass wenn ich über Kolonialismus rede und die furchtbaren Folgen von Kolonialismus, zum Beispiel in Namibia vor 120 Jahren, inzwischen fast 120 Jahren, kann ich das aber tun, ohne den Holocaust zu nivellieren in irgendeiner Weise. Also ich kann anerkennen, dass Kolonialismus auch in Völkermord mündete. Ich kann anerkennen, dass also Zehntausende von Opfern zu beklagen sind und dass da sicherlich auch Verantwortung bis zum heutigen Tag daraus entspringt. Ich muss es aber nicht so tun, dass ich den Holocaust dadurch irgendwie versuche einzuebnen. Es ist immer eine Art diskursiver Balanceakt, das ist klar, aber ich glaube, dass da bisher auch manchmal mit zu groben Mitteln vorgegangen worden ist.
Ulrike Winkelmann am heutigen Holocaust-Gedenktag. Heute Vormittag, eine Woche nach dem heftigen Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Bistum München und Freisingen, hat sich Kardinal Marx erstmals öffentlich geäußert zu der Studie, die er unter anderem ihm selbst und seinen Vorgängern im Amt, unter anderem eben auch Josef Ratzinger, dem späteren Papst, Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen hat. In mindestens 497 Fällen, 497 Opfer, die da identifiziert werden und 235 mutmaßlichen Tätern. Kardinal Marx hat vorhin nochmal betont, er klebe nicht an seinem Amt. Er hat auch nochmal daran erinnert, dass er ja bereits im letzten Jahr Papst Franziskus angeboten hätte, zurückzutreten, der das damals ja nicht angenommen hat. Und er sagte, derzeit wäre es auch eher ein sich aus dem Staub machen. Also soweit Kardinal Marx heute Vormittag. Mein Gast ist Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz. Ursprünglich, wenn ich richtig informiert bin, aus Paderborn, Ostwestfalen, aber nicht katholisch.
Genau, evangelisch, sogar evangelisch reformiert, also nicht lutherisch, mehr oder weniger in der Diaspora im Kreis Paderborn.
Wenn Sie das jetzt hören, was ich gerade zitiert habe, reicht das jetzt erstmal aus? Also gerade dieser Gedanke, sich jetzt nicht aus dem Staub machen, das ist ja immer schwierig, ja? Wenn Verantwortliche im Prinzip angeklagt sind, ob man ihnen zutraut oder diese Aufgabe zuspricht, das jetzt selbst in Ordnung zu bringen oder ob das nicht besser wäre, da einen klaren Schritt zu machen.
Ja, also ich muss sagen, dass das die Münchner Ereignisse ist ja nicht der erste Aufklärungsbericht, der uns erreicht, aber eben ein besonders eindrücklicher. Den Verdacht stärken, dass die katholische Kirche nicht selbst dazu in der Lage ist, Aufklärung zu betreiben und vor allem den Rechten der Opfer und Betroffenen in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Es hat ja der zweithöchste Mann hinter Kardinal Marx der letzten Jahre, der Generalvikar heißt er, glaube ich, auch schon zu Protokoll gegeben, jüngst in einem Interview mit der Zeit. Es handelt sich eben nicht um Einzelfälle, es handelt sich um System. Und nein, die Kirche schafft das nicht alleine. Die Frage ist, welche Rolle für den Staat oder für andere Institutionen sich davon ableiten lassen. Aber
haben Sie eine Antwort darauf? Also wer könnte wie helfen?
Also letztlich ist es die Frage, ob die unabhängigen Kommissionen, die sich da gründen, also ob die stark genug sind, also ob die dann eben auch tatsächlich staatliche Unterstützung bekommen, in der Weise, dass sie gut arbeiten können, um denen in Verhältnissen in der katholischen Kirche beizukommen. Mhm. Und klar ist, dass jedenfalls die Hierarchen, die bis heute im Amt sind und die letzten Jahrzehnte im Amt waren, erkennbar dazu, also ihre Aufgabe darin sahen, sich gegenseitig zu decken. Und das muss schlicht ein Ende haben. Das scheint ja Kardinal Marx auch so zu sehen, wobei ich inzwischen davon ausgehe, dass sein Angebot an den heutigen Papst zurückzutreten inzwischen eher davon motiviert gewesen sein dürfte, dass er wusste, was noch käme. Also es wirkte sehr großzügig und auch demütig zu dem Zeitpunkt, als er das Angebot aussprach. Inzwischen denke ich, naja, der wusste, was da für ein Bericht droht und er wollte rechtzeitig aus dem Feld gehen. Aber wie dem auch sei, ich hoffe jedenfalls, dass die Betroffenen, die letzte Woche ja noch so enttäuscht waren von dem, was Marx gesagt hat, dass sie heute mit dem, was er vorbringt, zufriedener sind. Aber das wird man in Reaktionen ablesen müssen.
Es gibt ja diesen ganz klar auch strafrechtlich zu untersuchenden Bereich. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch aufgrund des Gutachtens jetzt bereits angefangen zu ermitteln. Und dann gibt es so den kirchenpolitischen Bereich. Die Frage, was muss da institutionell passieren? Zölibat ist immer wieder ein Thema, also das Eheverbot für Priester. Ich frage mich, wenn es dann diese Empfehlung auch an die katholische Kirche gibt, auch aus den eigenen Reihen, inwieweit sie sich aber natürlich auch ihres Kerns entledigt als relativ orthodoxe Institution. Oder anders gesagt, wenn sich die katholische Kirche zu sehr reformiert, dann ist sie am Ende ja eigentlich auch nicht anders als die evangelische.
Ja, von außen gesehen, also jetzt als evangelisch Erzogene, muss ich das bestätigen, dass ich nie verstanden habe, was die Leute konkret meinten. Die sagten, die katholische Kirche müsse sich reformieren, weil ich dachte, ja gut, die Reformation, die hatten wir vor ein paar hundert Jahren und die Ziele waren ungefähr die ihr heute noch wiederholt, liebe Leute. Jetzt will ich die evangelische Kirche nicht heilig sprechen, um Gottes Willen, da gibt es genug zu kritisieren, aber die katholische Kirche hat tatsächlich als Markenkern eine Tradition, die darin besteht, Frauen herabzuwürdigen und abzuwerten, die darin besteht, mächtige Männer sein zu lassen, in der Weise, dass die sich auch offensichtlich von niemandem kontrollieren lassen müssen. Und wenn sie das aufgeben, sind sie nicht mehr weit entfernt von so einem demokratischen, heiratenden und angemessenen Privatleben nachgehenden Haufen, wie die Evangelien das sind.
Mein Gast heute ist Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz, zuvor einige Jahre aber auch Kollegin im Deutschlandfunk in der Hintergrundredaktion. Und ich habe jetzt eine Entscheidungsfrage für Sie. Worauf können Sie eher verzichten? Auf Neil Young oder auf Spotify?
Das ist jetzt unfair. Aber ahnend, welche Nachricht jetzt kommt, würde ich sagen, ich kann besser auf Spotify verzichten als auf Neil Young.
Ja, ich liefere jetzt mal die Nachricht oder die Geschichte. Spotify muss nämlich auf jeden Fall erstmal auf Neil Young verzichten. Und wer jetzt eher noch analog unterwegs ist, das vielleicht nochmal zur Erklärung. Das ist ja dieser Streaming-Dienst, mit dem man im Prinzip alle Musik dieser Welt hören kann, aber auch Podcasts, also so hochseriöse wie unsere vom Deutschlandfunk, Kultur und Deutschlandfunk, aber auch zum Beispiel den Podcast des US-Comedians Joe Rogan, der eine Riesenreichweite hat, aber so allerlei krude Dinge verbreitet in Sachen Corona. Eine Gruppe von 270 Wissenschaftlern und Gesundheitsexpertinnen und Experten hatte einen offenen Brief geschrieben an Spotify, hatte dem Comedian da vorgeworfen, das Coronavirus zu verharmlosen und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Neil Young hat sich der Sache angeschlossen und hat dann gesagt an die Adresse von Spotify, sie können Rogan haben oder Neil Young, nicht beide. Und Spotify hat sich jetzt also mit Bedauern erklärt, dann keine Neil Young mehr fürs Erste. Frau Winkelmann, ich finde, also da kann man natürlich erster Reflex sagen, Applaus für Neil Young, aber andererseits finde ich es auch ein bisschen tricky.
Es ist natürlich tricky, aber ich möchte auch erstmal die Lanze brechen für Neil Young, der schlichtweg seit Jahrzehnten ein Sympathieträger im Musikbusiness ist, der sich stets und immer die Sache der Schwächeren zu eigen gemacht hat und seinen Einfluss, den er eben als, wenn auch alternder Rockstar hat, auch da einbringt für, wie ich finde, die unterm Strich immer gute Sache. Dass er jetzt sagt, okay, entweder er oder ich, das hat natürlich jetzt einen Geschmack in die Richtung, hier will jemand eine Plattform erpressen und es läuft auf so eine Art Zensuraufforderung hinaus. Aber das hängt damit zusammen, dass wir im Grunde immer noch keinen Begriff davon haben, nach welchen Kriterien wir diese Plattform überhaupt begreifen und auch beschreiben sollen. Also früher zum Beispiel wäre es ein typischer Streit gewesen, dass wenn ein Autor in einem Verlag publiziert wird, der in Ungnade fällt, dass andere Autoren des Verlags sagen, nee, finden wir nicht gut. Also entweder
es gab,
er
so,
oder
es gab so diesen ganz konkreten Fall mit Blick auf Woody Allen, dessen Erinnerungen in Deutschland auch bei Rowohlt erscheinen sollten. Und da haben dann Autorinnen, vor allem aber auch Autoren gesagt, nicht in unserem Verlag. Und damals, deswegen musste ich sagen, auch tricky, damals fand ich das sehr problematisch und habe sehr dagegen gesprochen, weil ich finde, dass das eigentlich im Prinzip eine Grenzüberschreitung ist, weil man da ja wirklich im Prinzip versucht, aus der eigenen Perspektive heraus das Meinungsspektrum einzuschränken.
Naja, aber als Autorin lebe ich ja auch davon, was mein Verlag aus mir macht und der Verlagsname wird mit meinem verbunden. Und wenn ich finde, dass ein Verlagsname dadurch beschmutzt oder jedenfalls beschädigt wird, dass dort auch andere Leute publizieren und dass ich deswegen dann nicht mehr quasi mit dem Namen verbunden werden möchte, dann ist es mein gutes Recht. Die Frage ist es ja, ob Spotify eine ähnliche Rolle und Funktion hat wie ein Verlag. Und da würde ich sagen, ist Neil Young vielleicht nicht auf dem Holzweg, aber schlecht beraten, in Spotify sowas Ähnliches wie ein Verlag zu sehen, weil so eine Plattform eben ungleich viel größer ist und der Name der Künstlerinnen und Künstler, die dort zu streamen sind, natürlich nicht mit Spotify verbunden ist. Mhm. Und deswegen greift da der Vorwurf von Zensur und Erpressung natürlich noch eher.
Die Frage ist natürlich auch, also man muss dazu sagen, Neil Young verbreitet im Prinzip 60% der Verbreitungsquote, die er gerade hat, über diesen Streamingdienst. Also der hat da schon jetzt wirklich sinkende Einnahmen und sein Label. Aber die Frage ist ja natürlich auch, wer setzt den Maßstab, wer entscheidet. Also erwartet man jetzt von Spotify, dass sie überprüfen, was wird da bei uns verbreitet. Und ich meine, klar, wir können bestimmte Sachen und Schwurbeleien erkennen, aber gerade im Corona-Feld, da, was bräuchte man da eigentlich? Eine Wissenschaftlerkommission, die sagt, das ist richtig, was dieser Comedian da sagt, das ist falsch. Das finde ich, und das Problem haben wir ja auch bei anderen Plattformen. Wollen wir Facebook überlassen, im Prinzip diese Entscheidung zu treffen, was sind legitime Meinungsäußerungen und wo geht es in den Bereich der gefährlichen Verschwörungstheorien?
Ja, das ist bei Corona noch mal viel schwieriger, finde ich, als bei klar politischen Aussagen. Also wir haben inzwischen ja einen Begriff davon, wie Rechtsextremismus aussieht, wie er sich anfühlt, wie er riecht und wie er klingt. Und haben, finde ich, ein legitimes Interesse daran, den großen Plattformbetreibern zu sagen, verbreitet das nicht bei euch. Bei Corona kommt eben die ewige und uns alle ja auch bis ins private Umfeld hinein bewegende Frage hinzu, was ist denn jetzt wissenschaftlich anerkannt und was ist eine Meinung und was ist Fakt? Und das finde ich wirklich, also so wie es ja die demokratische Öffentlichkeit schon zu überfordern droht, jetzt auch eine Überforderung einer Plattform zu sagen, ihr dürft nur verbreiten lassen, was wissenschaftlich nach dem jüngsten Studienstand gesichert ist. Das fällt auch sehr seriösen Medien schon schwer genug. Wahrscheinlich ist das von Plattformen viel verlangt, ja.
Also Spotify erstmal ohne Neil Young. Tja, und Deutschlandfunk Kultur weiterhin auf Spotify. Ich weiß, viele von uns schreiben uns ja auch immer wieder, warum wir ein Privatunternehmen füttern mit unseren Inhalten, die Sie ja freundlicherweise bezahlen. Aber ich gebe Ihnen jetzt einfach mal eine Gegenfrage mit. Wenn wir da nicht wären, dann würden wir das Feld ja möglicherweise komplett den Schwurblern überlassen. Nur so ein Gedanke, der Rest gehört auf den Zuständigkeitstisch unseres Intendanten. Es ist ein großes Thema und es hätte uns wahrscheinlich sehr viel mehr beschäftigt, wenn uns Corona nicht ständig auf andere große ethische Grundfragen im medizinischen Bereich gestoßen hätte. Die Frage nämlich, wer darf beim Suizid helfen? Nach welchen Kriterien? Es gab ein gesetzliches Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, das war die Formulierung, da ging es vor allem um Sterbehilfevereine. Ein Gesetz, das aber dann so ja zu Beginn der Pandemie kassiert wurde vom Bundesverfassungsgericht. Und zurückgegeben an den Bundestag. Und da ist es jetzt, und wir sind da thematisch weiterhin mit Ulrike Winkelmann von der TAZ und mit meiner Kollegin Gudula Geuter, die nämlich gerade frisch von einer Pressekonferenz kommt, die wahrscheinlich sogar noch läuft, vermute ich mal, denn sie hat erst um 12 angefangen. Da wurde schon mal ein Weg vorgeschlagen, den sich Abgeordnete vorstellen könnten. Wie sieht der aus?
Ja, die Pressekonferenz ist gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und es ist ein Entwurf, wie auch andere, der sich zusammensetzt aus Abgeordneten von verschiedenen Fraktionen, FDP, SPD, Grüne, CDU, CSU, Linke. Es geht um einen Entwurf, der auch in der vergangenen Legislaturperiode schon mal vorlag, und zwar war das damals, wenn man so will, der restriktivste. Sie haben es gesagt, wir haben im Moment einen völlig ungeregelten Zustand für die Beihilfe zum Suizid. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Das hatten wir 150 Jahre lang, seit das Reichsstrafgesetzbuch erlassen wurde. Aber inzwischen haben wir eben eine vermehrte Tätigkeit von Sterbehilfevereinen. Wir haben Ärzte, die sich dazu bekennen, dass sie regelmäßig Beihilfe zum Suizid leisten. Das heißt also nicht aktive Sterbehilfe. Es geht auch nicht darum, wer sich selbst das Leben nehmen darf. Es geht eben nur darum, wer darf das wie unterstützen. Und Benjamin Strasser, Lars Castellucci und andere haben nun gesagt, sie wollen da eben in dem Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht erlaubt, doch wieder Leitplanken einziehen, und das heißt Einschränkungen. Und das heißt, sie wollen, dass der Sterbewillige wirklich den Willen hat zu sterben, dass der Suizidversuch oder der Suizid eben nicht eigentlich ein Hilferuf ist, dass es nicht darum geht, ich will so nicht weiterleben. Und das heißt zum einen, es soll die Suizidprävention ausgebaut werden. Da gehört auch Pflege dazu, da gehören aber solche Dinge wie Schuldnerberatung dazu. Und dann soll es ein verpflichtendes Gespräch geben oder zwei verpflichtende psychosoziale Gespräche. Und strafbar soll nicht der Sterbewillige sein, wenn dagegen verstoßen wird, sondern wenn ein Sterbehilfeverein oder wer auch immer das regelmäßig macht, dagegen verstößt, gegen die Auflagen, dann soll derjenige bestraft werden können.
Wir schauen gleich nochmal auf andere Ideen und Linien, die es da auch im Bundestag gibt, die sich abzeichnen bei dieser, Sie haben es ja schon gemerkt, offenen Debatte. Auch das wird eine Entscheidung sein, die nicht entlang der Fraktionslinien getroffen werden wird. Dann Ulrike Winkelmann, erstmal die Frage an Sie. Ich weiß nicht, wie sehr Sie da auch gedanklich schon in den Details sind bei diesem Thema oder ob es für Sie da eher so grundsätzliche ethische Leitplanken gibt.
Also ich finde, grundsätzlich muss der assistierte Suizid möglich sein. Wir hatten ja über Jahre diese, wie ich finde, unhaltbare Situation, dass es eigentlich eine Rechtsprechung und den Versuch einer Rechtsetzung gab, wonach es möglich sein sollte, und dann aber der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn mehr oder weniger sein Amt, die Bundesbehörde, anwies, ein entsprechendes Medikament, das als sehr schonend gilt und das sehr nachgefragt war, schlichtweg nicht zu genehmigen. Und das ging gar nicht. Und dagegen hat sich ein erstes Karlsruher Urteil, ich glaube Anfang 2020, gerichtet. Und das geht auf jeden Fall dergestalt in die richtige Richtung, dass das den Menschen die Möglichkeit wieder eingeräumt wird, sich Assistenz zu suchen, wenn sie sterben wollen. Dass es dazu natürlich eine sorgfältige Beratung bedarf, das ist ja gar keine Frage.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf, Das ist völlig richtig, dass es dieses Auseinanderlaufen gab von Rechtsprechung und Politik. Und es gab eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die eben gesagt haben, in absoluten Sonderfällen, bei wirklich nicht erträglichen Schmerzen und so weiter, muss das Medikament herausgegeben werden. Die Verfassungsgerichtsentscheidung bezog sich auf was anderes. Die Verfassungsgerichtsentscheidung hat dieses Gesetz gekippt, das sehr, sehr weitgehende Einschränkungen für den assistierten Suizid aufgestellt hatte. Und die Karlsruher Richter haben tatsächlich sind sehr weit gegangen, haben auch gesagt, es darf bei den Leitplanken, die aufgestellt werden können, keine Beschränkung auf Sterbenskranke geben zum Beispiel. Das ist also etwas, womit derzeit dann zum Teil Parlamentarier auch hadern. Aber es ist natürlich klar, auch diese Frage Herausgabe von todbringenden Medikamenten, das muss in einem neuen Entwurf mit geregelt werden. Die den heutigen Entwurf vorgestellt haben, haben eben auch gesagt, das Betäubungsmittelrecht muss natürlich mit geregelt werden. Es geht darum, wie man an diese Medikamente kommt.
Kurze Frage noch mit Blick auf andere Vorstellungen, die es gibt im Bundestag, Ulla Greuther. Welche gibt es da?
Es gibt im Prinzip drei und davon sind zwei in der vergangenen Legislaturperiode zum Entwurf geworden und werden wohl so ähnlich auch wieder eingebracht, nämlich einer um die FDP-Abgeordnete Helling-Pla, der sagt, es soll eine Beratung geben müssen, es soll Fristen geben müssen, es soll aber auch eine weitgehende Offenheit für die Möglichkeit zum assistierten Suizid geben. Und in anderer Weise will das auch ein Entwurf von Renate Künast und Katja Keul, der allerdings nochmal Sonderregeln aufstellt für Sterbenskranke, wo es rein in der Hand des Arztes liegen soll, mit einem Vier-Augen-Prinzip. Das sind also sehr liberale Entwürfe. Und es gibt aber eine Vorstellung im Bundestag, von der nicht ganz klar ist, wie viele das teilen, denen die Verfassungsgerichtsentscheidung viel zu weit geht und die noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und die tatsächlich überlegen, noch mal so etwas Ähnliches wie das frühere Gesetz einzubringen und zu gucken, wie Karlsruhe reagiert. Das ist aber noch nicht heraus.
Vielen Dank auf jeden Fall für diese Übersicht über die Neuregelung der Sterbehilfe, die der Bundestag vornehmen muss, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das jetzt auch fast 2 Jahre zurückliegt. Vielen Dank, Ulla Greuther. Ulrike Winkelmann, unsere Zeit hier am Mittag im Deutschlandfunk Kultur ist jetzt auch schon rum. Es gibt so viel zu besprechen, aber alles schaffen wir nicht. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die Sie mitgebracht haben.
Ja, ich bedanke mich.
Und ich will Ihnen noch eins verraten am Ende, weil ich ja am Anfang diesen Vergleich gemacht habe oder genannt habe, Bild und Taz in einem Atemzug. Ich verbringe dann aber mit Ihrer Zeitung deutlich mehr Zeit beim Lesen als mit der anderen.
Steht ja auch nicht nur mehr, sondern auch viel Besseres drin. Und vielen Dank für das Kompliment.
Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz im Deutschlandfunk Kultur. Und ja, vielen Dank und schönen Tag.
Ja, ebenso.